Aber ich möchte noch zu Beginn beten und dann starten wir gleich los. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns hier wieder versammeln dürfen unter deinem Namen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Thema der Beziehung. Es beschäftigt die meisten von uns, wenn nicht alle. Und ich danke dir, dass du auch der Schöpfer aller Beziehungen bist, ob das Freundschaften sind, Liebesbeziehungen, Ehe. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir auch hier wirklich auf dich schauen dürfen und von dir lernen dürfen. Amen. Ich möchte euch was vorlesen, und zwar aus einer Studie, die in einer Universität gemacht worden ist in Bezug zu Ehe, in einer Uni in Virginia. Da hat man junge Erwachsene, Männer und Frauen gefragt, Männer und Frauen im Alter von zwischen 16 Jahren, was sie über Ehe halten, und weniger als ein Drittel der Frauen, die befragt wurden, und nur ein wenig mehr als ein Drittel der Männer sagen, dass Ehe mehr für den Einzelnen ist, als für die Gesellschaft Nütze ist. Das heißt, wenn Ehe überhaupt sinnvoll ist, dann einfach nur für den Einzelnen, aber nicht für die gesamte Gesellschaft. Und dann sagen sie, wenn du für dich denkst, dass die Ehe im traditionellen Sinne hilfreich ist, dann ist eine Ehe etwas Gutes und Gesundes für dich. Das ist allerdings ein bisschen ein Problem, weil wenn man Ehe nur für sich selbst in Anspruch nimmt und Beziehung, Ehe, wie auch immer, nicht für die Gesellschaft ist, dann ist man immer wieder an dem Punkt, wo man sagt, ich kann Ehe so definieren, wie ich das möchte. Es geht ja sowieso nur um mich. Ein gewisser amerikanischer Rechtswissenschaftler, Professor Dr. John Witt, hat mal gesagt in einem Buch, das ursprüngliche Ideal von Ehe als permanente, vertraglich geordnete Bindung, geschaffen zum Zweck der gegenseitigen Liebe, Fortpflanzung und Schutz der Gesellschaft, wird langsam verdrängt von einer neuen Realität der Ehe als zeitlich begrenzter Vertrag, designiert für die Befriedigung der individuellen Parteien. Befürworter, so heißt es hier, dieser neuen Herangehensweise sehen die Bedeutung der Ehe nicht in der göttlichen sakramentalen Symbolik gelegen oder als sozialen Bund, der dem breiteren Gemeinwesen dienen soll. Die Ehe wird vielmehr als vertraglich geregelte Beziehung zwischen zwei Parteien angesehen. Na, sagst du, was ist das Problem damit? Ist ja alles gut, oder? Vertrag ist ja gleich einmal unterzeichnet. Ich habe ja auch vor ziemlich genau 20 Jahren so eine Art Vertrag unterzeichnet. Übrigens, heute am 4., am 7. haben wir unseren 20. Hochzeitstag, also in ein paar Tagen. Und da haben wir auch vor dem Pfarrer und so weiter, musste ja so ein Papier unterschreiben, ist ja eigentlich kein Problem. Aber schließlich sind die meisten von uns, wenn du überhaupt schon über Ehe oder so oder über Beziehung nachdenkst, vielleicht manche von euch stellt überhaupt die Nackenhaare auf, wenn du denkst, irgendwann mal vielleicht verheiratet zu sein. Aber der springende Punkt ist ja der, wenn es ausschließlich in einer Beziehung und dann in Folge auch in der Ehe darum geht, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, dann ist es ja grundsätzlich schon eine verkehrte Vorangehensweise in eine Liebesbeziehung. Wir haben bei uns am Tauernhof, wenn wir dann so eine Bibelschule haben wie jetzt, machen wir einmal im Term, machen wir so eine Ask Anything Hour. Und da kommen dann, sind die ganzen Studenten dann im Unterrichtsraum, und dann setzen einige von uns, so die verheirateten Mitarbeiter und ein paar Singles und ein paar Ältere, ein paar Jüngere, sitzen dann so auf der Bühne, und die Studenten können dann alles fragen, was sie wollen. Das ist aber ein bisschen eine heikle Sache, weil meistens sind die Studenten dann ein bisschen gemein und sehr direkt, gell? Aber man muss halt dann auch ehrlich antworten. Und da weiß ich noch, da hat mich auch ein junger Student gefragt, Martin, was hast du eigentlich von deiner Ehe? Da habe ich mal nachgedacht. Ja, was habe ich eigentlich von meiner Ehe? Aber ich habe nicht sehr lang nachgedacht, weil ich habe gemerkt, das ist es ja eigentlich schon grundsätzlich die falsche Frage. Aber diese Frage reflektiert genau den Trend, wo es in unseren Beziehungen, wo es auch in Ehe, in unserer Gesellschaft hinführt. Was habe ich von meiner Beziehung? Was kann sie oder er für mich tun? Was braucht es, um meine Bedürfnisse zu stillen, um mich zu befriedigen? Das ist so diese Herangehensweise, die viele haben, wenn es um Beziehungen geht. Und da denke ich, soll ja die Frage nicht sein, was kann sie oder er für mich tun, sondern was kann ich in diese Beziehung hineingeben, was kann ich für ihn, was kann ich für sie tun. Das fängt ja schon bei der Partnersuche an. Viele Menschen, die auf der Partnersuche sind, die benehmen sich ja oft so, als würden sie irgendwo in ein Shoppingcenter gehen, um den perfekten Partner so von der Stange zu holen, gell? Und da sucht man halt so durch, na, Farbe stimmt nicht, na, zu groß, zu weit, zu klein, der Schnitt passt nicht, ah, das passt nicht und so weiter. Und das ist ja oft so, na, es ist ja bei meiner Frau auch nichts anderes, wenn die shoppen geht, die braucht keine 10 Minuten, da ist ihr Einkaufskorb voll mit Sachen. Das quillt über, weil sie muss ja alles mal probieren. Okay? Wenn ich reingehe, dann gehe ich mal eine Runde, wenn mir was gefällt, nehme ich es, wenn nicht, dann halt nicht. Aber viele gehen auch so mit ihren Partnern oder in der Partnersuche um. Ich bin ja leidenschaftlicher Autofan. Ich mag schöne Autos. Ich habe zwar kein schönes Auto, so jetzt unbedingt, aber ich mag schöne Autos. Und immer wenn ich ein schönes, tolles, super, neues, technisch am neuesten Stand Auto sehe und das fährt so vorbei, sage ich immer zu meiner Frau, wow, schau mir Marion, schau mir dieses super Auto an. Technisch am neuesten Stand, absolut klasse, groß, geräumig, Spitzenauto. Und dann sagt sie meistens, fast immer sagt sie dann, nein, gefällt mir nicht. Sag ich, du kennst ja das Auto überhaupt nicht. Warum kannst du sagen, dieses Auto gefällt dir nicht? Ja, die Farbe gefällt mir nicht. Sag ich, was hat die Farbe mit diesem Auto zu tun? Naja, für meine Frau hat die Farbe so ziemlich alles mit einem guten Auto zu tun. Da spielt es keine Rolle, ob jetzt ein Mercedes-Stern drauf ist oder sonst irgendein berühmtes deutsches Zeichen vorn drauf ist. Spielt keine Rolle, wenn die Farbe nicht stimmt, dann ist es kein gutes Auto. Ich habe unlängst einmal mit einer jungen Frau auch über Beziehungen gesprochen und die war sehr offen und ehrlich. Und die hat mir gesagt, wir sind dann so im Gespräch draufgekommen, hat sie gesagt, ja, ich habe auch so eine Liste von Dingen, die ich mir wünsche von meinem Partner. Wer von euch hat so eine Checklist, so eine Partner-Checklist, was alles stimmen muss für den richtigen Partner für dich? Gebt es zu, kommt, traut euch. Ja, schon einige, oder? Ah, jetzt kommen immer mehr, gell? Genau. Ja, die hat auch so eine Checkliste gehabt. 10 Punkte hat sie gehabt. Sag ich, was? 10 Punkte? Sie hat mir die Liste nicht gezeigt, aber sie hat mir so ungefähr gesagt, worum es geht. Sportlich muss es sein, eine bestimmte Körpergröße muss er haben, sensibel muss er haben, braunes Haar muss er haben, grüne Augen. Ich meine, wer will schon ein Leben lang in blaue Augen schauen, wenn er grüne Augen haben soll und so weiter. Und dann sind sie so, ich habe ja auch meine Shoppingliste mitgenommen, Beziehungsliste, gell, von meiner Frau. Und da stehen halt ein paar Punkte drauf, so vor 20 Jahren, gell, ja, so bestimmte Größe und blaue Augen und blond und sportlich und so weiter. Gell. Und da geht man so durch seine Liste durch und checkt mal alles ab, was so stimmen muss. Aber ich muss heute erkennen, dass ich weiß oder gemerkt habe, ob das jetzt für mich persönlich ist oder im Gespräch mit anderen, es gibt nicht die perfekte Person, die ganz hundertprozentig mit mir, mit meiner Person kompatibel ist. Die gibt es nicht. Wie ich euch schon gesagt habe, meine Frau und ich, wir haben uns ja sehr jung kennengelernt. Sie war damals 15, ich 17. Dann habe ich mit 21 habe ich sie dann geheiratet. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten, wir waren gemeinsam im selben Jugendkreis, wir hatten zumeist dieselben Freunde, wir haben viel gemeinsam unternommen, wir hatten viel, die meisten Interessen konnten wir teilen und so weiter, wir reisten gerne, wir haben viel zusammen unternommen, sind zu Konzerten gegangen, hatten den gleichen Musikstil und so weiter. Gut, sie war Snowboarderin, ich war Skifahrer, wir haben uns trotzdem gut verstanden. Aber nach 20 Jahren Ehen und 24 Jahren Beziehung mit meiner Frau muss ich euch ein Geheimnis verraten. Hätten wir vor 20 Jahren so eine Liste gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich mindestens 9 von 10 Punkten abhaken können. Ja, das stimmt und das stimmt und das stimmt und das stimmt. Wenn ich jetzt so eine Liste machen würde, dann würden wahrscheinlich vielleicht maximal die Hälfte, wenn überhaupt, Punkte übereinstimmen mit den Dingen, die kompatibel sind zwischen meiner Frau und mir. Sage ich euch ganz ehrlich. Meine Frau hat sich nämlich verändert. Und ich habe mich auch verändert. Kinder sind dazugekommen, der Beruf hat sich geändert, die Herausforderungen haben sich geändert, die Verantwortung hat sich geändert, so ziemlich alles hat sich geändert seit den 24 Jahren, solange wir uns kennen. Nur die Augenfarbe, die ist immer noch dieselbe. Ich traue mich aber auch eines ganz ehrlich zu sagen, noch nie zuvor habe ich meine Frau so geliebt wie heute. Obwohl sich so viele Dinge geändert haben, obwohl so viele Dinge nicht mehr mit mir oder meine Dinge mit ihr kompatibel sind, nicht mehr hundertprozentig übereinstimmen, weil sich einfach Dinge verändert haben. Teilen wir heute immer noch die gleichen Hobbys? Nein. Sie sitzt am liebsten auf der Couch und liest den ganzen Tag ein Buch. Ich würde am liebsten nach Nepal fahren und einen 8000er besteigen. Sehen wir immer noch so gut aus wie früher? Nein, sie bekommt Falten, ich graue Haare. Dinge ändern sich. Haben wir immer noch so viel Zeit füreinander, miteinander wie früher? Nein, früher nach der Arbeit hatten wir alle Zeit der Welt. Heute müssen wir wirklich hart daran arbeiten und ringen, um ein paar Momente jeden Tag miteinander zu haben. Früher hatten wir kaum gestritten, heute müssen wir lernen zu vergeben und aufeinander zuzugehen. Dinge haben sich verändert. Und egal wie viele Kriterien du auf deiner Shoppingliste hast, die meisten dieser Punkte sind höchstwahrscheinlich zeitlich begrenzt. Das muss uns bewusst sein. Ich sage nicht, dass du keine Liste haben sollst. Es ist gut, es macht auch Spaß, eine Liste zu haben. Kann sein, dass du, wenn du 50 bist, immer noch auf deine Liste schaust und noch keinen Partner hast, aber ist auch okay. Aber wenn du so eine Liste hast, dann möchte ich dich ermutigen, wenn du nämlich so eine Liste hast, aber nicht bereit bist, deine Liste regelmäßig zu überdenken und vielleicht das eine oder andere zu verändern, dann ist es fast besser, wenn du für die Gabe der Ehelosigkeit betest, weil das Leben ist dann sonst ganz schön schwer. Weil du immer nur vergleichst, früher hatten wir alles gemeinsam, heute ist alles anders. Früher konnten wir das teilen, heute streiten wir uns darüber. Und das Risiko, dass der perfekte Partner, dass es den für dich gar nicht gibt, ist relativ groß. Gott ist perfekt, aber nicht der Mensch, den Gott dir eventuell zur Seite stellt. Und viele Menschen scheinen am Anfang ja perfekt zu sein, bis man sie dann kennenlernt. Und weißt du, das Schöne ist ja das, erst wenn du dann eine Zeit lang mit einem Partner zusammen bist und dann mal ein paar Jahre verheiratet bist, dann lernst du diese Person ja mal erst richtig kennen. Und dann kann es gut sein, dass man das eine oder andere auf der Liste wieder verändern muss. Aber hier ist der Punkt. Ob jemand mit mir zu 100% kompatibel ist, ob alles von meinem Partner mit mir übereinstimmt oder nicht, ob jedes Detail meines Partners völlig mit mir ident ist und meine Bedürfnisse stillen kann, das ist ja überhaupt nicht der Punkt in einer Beziehung. Darum geht es ja in erster Linie gar nicht. Aber das ist oft das, was viele denken, ich brauche den perfekten Partner für mich, damit er oder sie meine Bedürfnisse stillen. Und darum tun sich auch viele schwer, sich überhaupt einer anderen Person anzuvertrauen. Denn was, wenn manche dieser Kriterien nicht stimmen? Was, wenn er oder sie viele meiner Bedürfnisse nicht stillen kann? Aber wisst ihr, ich habe selber wieder neu eigentlich lernen dürfen, Liebe basiert ja nicht auf einem Vertrag, in dem feststeht, dass mein Partner meine Bedürfnisse stillen muss und dass dies und jenes geschehen muss, dass alles passt, sondern Liebe basiert ja immer auf diesem Bund, den Gott selbst mit uns Menschen eingegangen ist. Liebe basiert auf einem Bund, in dem beide Partner trotz aller Unterschiede aneinander festhalten. Und diese Unterschiede gibt es. Und wenn diese Unterschiede vielleicht zu Anfang nicht so sichtbar sind oder du am besten alle Unterschiede irgendwie aus dem Weg räumen möchtest, diese Unterschiede werden irgendwann kommen. Und deshalb ist die perfekte Person für mich nicht jene, die mit mir kompatibel ist, sondern jene Person, die mich liebt, so wie ich bin, trotz all Unterschiede. Und darum spricht die Bibel ja auch von einem Bund der Ehe und nicht von einem Vertrag. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag? Nun, in einem Vertrag halte ich fest, was alles Teil sein muss der Abmachung, damit die Sache funktioniert. Sie kocht für mich, ich bringe den Müll raus. Sie muss jederzeit bereit sein, mit mir Sex zu haben, ich mache dann den Rasen, ich werde sehen, dass das Geld am Konto ist, sie kümmert sich um die Kinder und so weiter. Und dann hat man so seine Vorstellung und macht so eine Liste, einen Vertrag. Und wenn dann alle Dinge so laufen, wie man sich das vorstellt, dann ist alles wunderbar und dann wird man auch auf ewig glücklich. Es gibt ja auch schon Stimmen, kann man nachlesen im Internet, in verschiedenen Zeitschriften, dass man vielleicht über einen Ehevertrag über 5 bis 10 Jahre nachdenken soll. Also da macht man dann keinen Vertrag oder keinen Bund auf ewig, so wie es normal die klassische Beziehung oder Ehe auf sich hat, sondern man legt sich gleich von vornherein fest, einmal so auf 10 Jahre. Und wenn dann nach 10 Jahren, wenn dann die beiden merken, eigentlich haben wir uns auseinandergelebt, es ist nichts mehr, dann brauchen wir uns nicht scheiden lassen, dann brauchen wir nicht zum Anwalt gehen, da gibt es keine Diskussion, weil der Vertrag ist sowieso ausgelaufen. Das gibt es schon jetzt, das gibt es schon, wird schon diskutiert. Und kann sogar gut sein, dass das irgendwann mal auch bei uns einschlägt. Das ist ja auch ganz easy, so stellt man sich das ja auch vor, weil man sowieso einen Vertrag hat, der ganz ungezwungen dann auslaufen kann, wie so ein Leasingvertrag beim Auto mieten. Dann least man halt so seinen Partner für 5 oder 10 Jahre. Das wäre ja praktisch, weil dann kann man so alle 5 bis 10 Jahre mal einen neuen Partner ausprobieren. Nun, die Bibel spricht ja ganz deutlich darüber, dass es nicht um einen Vertrag geht, sondern um einen Bund. Und Gott selbst hatte festgelegt, was einen Bund zwischen zwei Parteien ausmachen soll. Zum Beispiel, als Gott zu Noah spricht, in 1. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 17, da heißt es, siehe, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten, alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Gott sagt, er sieht die ganze Katastrophe auf der Erde, er weiß, es gibt wenig gerechte Menschen auf der Erde, er wird alles auslöschen, aber mit Noah schließt er einen Bund und dieser Bund hat Handschlagqualität. Und dann spricht es später zu Abraham, 1. Mose Kapitel 12, Verse 1 und 2. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Das war ein Bund, den Gott mit dem Abraham gemacht hat. Nicht, weil Abraham so ein super Kerl war, sondern weil Gott diesen Bund mit Abraham eingehen wollte aufgrund seiner Liebe zu den Menschen. Später sagt Gott dann zu Jakob, 1. Mose Kapitel 28, Vers 10 bis 15. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Das ist der Kern eines Bundes. Gott sagt zu Jakob, ich werde dir dieses Land geben. Ich werde dich zu deinem Segen machen, deine Nachkommen werden ein Segen sein, ich werde meine Zusagen zu dir halten, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und das nicht, weil du nie Fehler gemacht hast. Du hast viele Fehler gemacht. Du hast gelogen, du hast deinen Vater betrogen, du hast deine Familie betrogen, du hast deinen Bruder betrogen, du hast all mögliche falsch gemacht, aber ich stehe zu dir, weil ich einen Bund mit dir geschlossen habe. Nicht, weil du nie Fehler gemacht hast, nicht, weil du nie gelogen hast, nicht, weil du mir immer gehorcht hast, sondern weil ich dich segnen werde und mein Versprechen halten werde. Das ist der Bund. Gott spricht dann auch zu Israel, zum Volk, rebellisch, wie sein Volk auch immer schon war, sagt trotzdem Gott, und ich will euch annehmen, mir zum Volke und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich Jehova, Jahwe, euer Gott bin. Das ist das, was einen Bund ausmacht. Und Gott macht klar, wenn er einen Bund schließt, dann hält er auch seinen Bund. Nicht, weil Gott und der Mensch kompatibel sind. Wir sind überhaupt nicht mit Gott kompatibel. Wir sind überhaupt nicht stimmig. Gott ist heilig, wir sind Sünder. Gott ist Licht, wir sind Finsternis. Wir leben in der Finsternis. Gott ist treu, der Mensch ist untreu. Gott ist demütig, der Mensch ist stolz. Gott ist barmherzig, der Mensch ist rachsüchtig. Wir sind alles andere als kompatibel mit Gott. Trotzdem sagt Gott, liebe ich dich, weil ich einen Bund mit dir geschlossen habe. Und weil Gott uns liebt und diesen Bund mit uns geschlossen hat, sagt er auch, ich stehe zu dir. Ich stehe zu dir. Philipper Kapitel 2 lesen wir dieses große Versprechen, wo es heißt im 6. Vers, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Für wen? Für dich. Jesus Christus kommt aus dem Himmel, er weiß, er kommt in eine sündhafte Welt, er weiß, er muss sein Leben geben für mich Sünder, stirbt am Kreuz, ist er für Gott so gehorsam, dass er sein Leben für mich gibt, nicht weil ich so gut bin, nicht weil ich mit Gott kompatibel bin, nicht weil all die Punkte auf meiner Liste mit Gott übereinstimmen, sondern weil Gott einen Bund mit mir geschlossen hat, für dich und für mich. Und dann sagt Jesus, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und das ist der Unterschied. Gott schließt keinen Vertrag auf Zeit mit uns, sondern einen Bund auf Ewigkeit. Und wenn wir über Beziehung sprechen, dann geht es genau um das. Das mag für manche ein bisschen beängstigend sein. Und für manche wäre so ein Vertrag vielleicht gar nicht so schlecht, zumal zum Ausprobieren. Ja, also wenn man so ein Auto mal für 5 Jahre liest, ist ja ganz gut, wenn es dann irgendwie so ein Krampen ist, irgendwie so ein Auto, was sowieso nichts taugt, dann tauscht man es halt dann nach 5 Jahren wieder aus. Machen ja viele in der Gesellschaft auch mit den Ehepartnern sowieso. einen Bund mit jemandem zu schließen, beinhaltet, dass ich auch etwas dafür tun muss. Nämlich, wenn du auf den Bund, den Gott mit dem Menschen geschlossen hat, ob das jetzt mit Abraham war, mit Mose, mit Jakob, mit David, wie auch immer, Gott schließt einen Bund mit den Menschen, aber er fordert auch diese Menschen auf, etwas zu verlassen. Er sagt zu Abraham, ich werde dich zum Segen machen für eine Nation und deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne im Himmel und der Sand am Meer und du wirst ein Segen sein für die gesamte Menschheit, aber du musst etwas verlassen, nämlich deine Heimat. Ich möchte, dass du ausziehst aus dem Land Ur und dass du hineinziehst in das verheißene Land, ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham musste etwas verlassen. Nachdem Mose aus Ägypten geflohen war, weil er einen ägyptischen Sklaventreiber erschlagen hat, flieht er in die Wüste Midians. Dort lebte er für 40 Jahre, war ein Schafhirte geworden. Zuerst war er der Prinz von Ägypten, jetzt ist er ein Schafhirte geworden, lebt weitere 40 Jahre in der Wüste. Jetzt ist er 80 Jahre alt und jetzt taucht plötzlich aus heiterem Himmel in einem brennenden Busch Gott auf und sagt, Mose, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Ich möchte dich zum Segen machen für mein Volk. Ich möchte, dass du zurückgehst nach Ägypten, mein Volk raushältst. Ich möchte dich rausholst. Ich möchte dich gebrauchen für meinen Willen, für meinen Bund. Aber du musst etwas verlassen, nämlich diese Wüste. Zieh zurück nach Ägypten. Verlass dein gewohntes Leben, 40 Jahre als Schafhirte, und lass dich von mir gebrauchen. Er musste was verlassen. Jakob musste seine Familie verlassen. David musste seine Schafherden verlassen. Jeder musste irgendetwas verlassen. Und der Punkt ist, solange ich nicht bereit bin, loszulassen und mein altes Ich zu verlassen, bin ich eigentlich auch nicht bereit, in einem Bund einer Liebesbeziehung zu leben, schon gar nicht in einer Ehe. Und da komme ich wieder zurück zu dem, wo es nicht darum geht, was kann mein Partner für mich tun, sondern was kann ich für sie tun. Was bin ich bereit zu verlassen von dem Gewohnten, das ich habe, und in meine Beziehung zu investieren, auch wenn es bedeutet, einiges von meinem Gewohnten zu verlassen? Und das ist ja auch mitunter der Grund, warum sich oft viele schwer tun, eine Beziehung überhaupt mal einzugehen, weil sie eigentlich nicht bereit sind, ihr altes, gewohntes Leben zu verlassen. Und ich verstehe das. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, weil der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ich war ziemlich jung, für uns war das eigentlich nicht so schwierig, weil ich hatte sowieso nichts oder nicht viel, das ich verlassen konnte, außer meine Familie. Aber ich weiß wohl, dass es schwieriger wird, je älter man wird. Aber dennoch gilt dasselbe Prinzip. Ich habe meine Liste und meinen Partner und muss diese Liste wirklich übereinstimmen? Das ist die Frage. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber das kann ich ja gar nicht. Ich kann ja nicht alles verlassen und so weiter. Was will der andere oder was muss ich den anderen geben und so weiter? Oder was macht er trotzdem für mich, wenn ich bereit bin, auch etwas zu geben? Aber wisst ihr, dass wenn man über eine Liebesbeziehung spricht und dann schon in weiterer Folge über Ehe, spricht man über genau diese Dinge, die wir aus uns selbst nicht machen können. Wenn man über eine Ehe spricht zum Beispiel, wenn sich zwei Menschen vor dem Altar das Ja-Wort geben, ein Versprechen abgeben, dann geben sie eigentlich immer ein Versprechen ab, wo sie genau wissen, sie können das nicht einhalten. Das sagt zum Beispiel der Bräutigam zur Braut, ich... Oder je nachdem, eigentlich sind es immer zwei Versprechen, die man vor einem Altar immer abgibt. Einmal ist dieses vertikale Versprechen. Eigentlich gibt jedes Ehepaar, ob gläubig oder nicht gläubig, auch ein Versprechen zu Gott ab. Wo man dann sagt, wo der Pastor oder wer immer dann sagt, nimmst du so und so die so und so als deine Frau und versprichst du ihr, die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen, Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben und zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet. Und meistens sagen sie beide ja. Also zumindest bei den Hochzeiten, wo ich dabei war. Und immer wenn sie ja sagen, sagen sie eigentlich etwas, was sie eigentlich gar nicht einhalten können. Ohne Gott. Aber sie geben vor Gott das Versprechen ab, weil sie wissen, ich brauche Gott, um dieses Versprechen, um diese Treue, um diese Verpflichtung auch wirklich aufrechtzuerhalten, leben zu können. Und dann gibt es dieses zweite Versprechen, dieses horizontale Versprechen. Meistens ist es dann, wo man dann die Ringe austauscht und wo dann der eine zum anderen sagt, nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue, etc., etc., so wie der Ring keinen Anfang und kein Ende hat, so soll auch unsere Ehe und unsere Treue zueinander kein Ende haben. Das ist ja schön, hört sich auch gut an. Aber ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Und wenn dann deine Beziehung auf einen Vertrag geschieht, wo du dann plötzlich merkst, viele dieser Dinge, die am Anfang noch alle gestimmt haben, plötzlich nicht mehr mit meinem Leben kompatibel sind, wird es plötzlich problematisch. Ich weiß, ich habe aus mir selber nicht, was es braucht, um überhaupt diesen Bund einer Beziehung, einer Liebesbeziehung zu leben. Deshalb weiß ich, brauche ich auch in erster Linie diese horizontale Beziehung zu Gott, weil ich ohne diesen Gott diese Beziehung nie so leben kann, wie Gott sich das wünscht. Das ist so. Und oft sagen wir Dinge auch in einer Liebesbeziehung, die wir selber gar nicht erfüllen können. Das Gute ist, dass Gott zuerst den Bund mit uns geschlossen hat. Das ist das Schöne dabei. Gott hat zuerst einen Bund mit uns geschlossen, damit er in uns das sein kann, was wir selber gar nicht sein können. Nämlich der Partner für meine Frau. Ein Mann oder eine Frau, der einen Partner so lieben kann, wie es verdient. Ein Mann oder eine Frau, der einen Partner so hoch leben kann, wie er oder sie es verdient. Damit wir lieben können, wenn wir nicht lieben wollen. Und ich kann euch sagen, es gibt viele Momente, naja, viele ist vielleicht jetzt übertrieben, aber es gibt Momente, da will man nicht lieben. Weil da ist man vielleicht böse oder da ist man enttäuscht oder da fühlt man sich im Nachteil und dann denkt man sich, eigentlich muss er jetzt oder sie jetzt die ersten Schritt machen, warum soll ich jetzt den ersten Schritt machen? Oft gibt es Momente, da will man gar nicht lieben. Aber ich weiß, Gott hilft mir zu lieben, auch wenn ich das nicht will. Gott schließt mit uns zuerst einen Bund, damit wir geduldig sein können, wenn wir uns gegenseitig einfach nur aufreiben. Und auch diese Momente gibt es. Gott schließt zuerst mit uns einen Bund, damit wir barmherzig sein können, wenn Fehler geschehen und Fehler werden geschehen. Und da hilft dann eine ganze Liste nichts, weil Fehler werden geschehen, so oder so. Und darum ist es gut zu wissen, dass dieser Bund zu Gott ein Versprechen ist, das Gott uns gegeben hat, nicht weil wir kompatibel sind mit ihm, sondern weil er uns liebt. Und aus diesem Grund kann ich auch einen Bund in eine Beziehung eingehen, nicht weil ich und mein Partner kompatibel sind, sondern weil wir uns lieben und einen Bund geschlossen haben miteinander. Und wenn Paulus dann sagt im Philippa Kapitel 2, Vers 3, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Ja, am Anfang ist das immer ja noch gut, wenn man das tut. Irgendwann hilft sowieso nichts mehr. Sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das hört sich immer so schön an. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Verse schon gelesen habe. Und da gibt es ein paar Dinge, seid nicht selbstsüchtig, naja, das kann man doch irgendwie so hinkriegen. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Okay, was meinen Partner betrifft, wie gesagt, nach 20 Jahren Ehe ist das sowieso hinfällig. Da kennt sie mich sowieso schon so, wie ich bin. Seid bescheiden, naja, das kann man auch nur irgendwie so arrangieren oder zumindest so tun, als ob. Aber wenn es dann heißt, achtet die andere Personen oder andere Personen höher als mich selbst, da wird es schon schwierig. Weil wie oft denke ich mir, eigentlich bin ich jetzt dran und eigentlich müsste sie ja mich jetzt höher achten, als sie sich selbst hoch erachtet, aber eigentlich muss ich der sein, der das tut. Und dann kommt man immer in den Zwiespalt, wer macht den ersten Schritt? Wer achtet wen höher als sich selbst? Gar nicht so einfach. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, na okay, kann man auch nur irgendwie hinkriegen, sondern interessiert euch viel mehr für die anderen und für das, was sie tun. Und wenn es dann heißt, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat, spätestens hier merken wir, das können wir aus uns selbst gar nicht. Wie kann ich so leben, wie Christus uns das vorgelebt hat, ohne Christus? Wie kann ich einen Bund der Beziehungen in einer Liebesbeziehung oder Ehe eingehen, so wie sich Gott das vorstellt, ohne dass Gott der Mittelpunkt ist in unserer Beziehung? Wie kann ich meine Ehefrau höher achten als mich selbst, wo ich doch selber so ein selbstsüchtiger, arroganter Mensch bin, ohne dass ich weiß, ich brauche Gottes Gnade mindestens genauso sehr wie jeder andere? Und darum möchte ich euch heute sagen, es geht nicht darum, ob, wenn du auf Partnersuche bist oder einen Partner hast oder vielleicht schon in einer Ehe bist oder bald in einer Ehe bist, ob diese Liste immer ein Leben lang übereinstimmt. Mach dir eine Liste, super. Tausch deine Liste aus mit anderen. Lach drüber, hab Spaß damit, es ist gut. Aber sei bereit, diese Liste immer wieder auch zu korrigieren. Weil wenn du nicht bereit bist, immer wieder neu auf die Situation einzugehen, auf deinen Partner einzugehen, dann kann es über die Jahre ganz schön schwierig sein. Bei uns war es ja früher so, wie gesagt, dadurch, dass wir so jung geheiratet haben, die ersten 2 Jahre, die waren super. Wir haben nie gestritten, wir haben immer auf andere Ehepaare geschaut und gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass die dauernd Probleme haben, die streiten dauernd, die klagen, wie schwierig es ist, Kinder zu erziehen. Ich habe mir immer gedacht, nach 2 Jahren Ehen, das ist ja eh Peanuts. Was soll das? Warum haben es die Leute immer so schwer? Und dann hat es begonnen. So ungefähr nach 2 Jahren. Und dann hast du gemerkt, irgendwie sind da doch Unterschiede da. Irgendwie ist doch nicht alles so harmonisch, wie das vielleicht am Anfang so ist. Und dann denkt man wieder auf seine Liste. War da nicht doch eine Sache, die wir abgehakt haben und plötzlich stimmt das nicht mehr mit überein. Und dann kamen plötzlich die Kinder dazu. Naja, also ganz plötzlich auch nicht, hat schon 9 Monate gedauert. Aber wir haben 7 Jahre gehabt ohne Kinder. Die 7 heiligen Jahre waren das so. Gell? Und dann ging es so richtig los. Kam das erste Kind, dann kam das zweite Kind, auch nicht so überraschend, wir haben schon unseren Teil beigetragen dazu. Aber dann hast du plötzlich gemerkt, es war ganz interessant, als die Kleinen noch so ganz Baby waren und noch viel geschlafen haben, das war immer super, aber am Anfang natürlich haben sie nicht so viel geschlafen. Und wenn sie dann so um 4, 5 oder so munter geworden sind, dann bin ich immer aufgestanden, habe das Kind dann meiner Frau gebracht zum Stillen. Ich war dann munter und habe mir gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ich lese jetzt mal die Bibel. Und dann habe ich mal Zeit gehabt, eine Stunde die Bibel zu lesen und so weiter. Und das war auch ganz schön. Dann plötzlich sind meine Kinder älter geworden. Sie sind nicht mehr um 5 munter geworden, sondern erst um 6. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn mein Kind nicht um 5 munter wird, dann stehe ich auch nicht mehr um 5 auf, dann stehe ich auch um 6 auf. Und dann wurde es immer später. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe keine Zeit mehr zum Bibellesen, weil ich immer länger geschlafen habe. Und dann habe ich wieder neu lernen müssen, mit den verschiedenen Umständen meine Beziehung zu Gott wieder neu auszurichten. Und das, was vielleicht die ersten 7 Jahre so selbstverständlich war, muss ich plötzlich wieder korrigieren und umändern, damit ich diese Beziehung zu Gott wieder neu entdecken konnte. Und genauso wie ich das mit Gott lernen habe müssen, weil sich die Umstände geändert haben und immer wieder ändern und ich wieder neu mich immer wieder ausrichten muss auf Gott und lernen muss, meine Beziehung zu Gott zu pflegen, muss ich auch heute lernen, diese Beziehung mit meiner Frau so zu pflegen und bereit sein, immer wieder neu auszurichten, weil sich die Umstände ändern. Und diese Bereitschaft braucht es. Und ich wünsche euch diese Bereitschaft. Denn wisst ihr, eine Beziehung, wenn Gott dir das schenkt, kann ein wunderbares Abenteuer sein, aber es ist ein Abenteuer. Und wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, was weißt du über Ehe, so mit 17, 20 Jahren, dann hätte ich gesagt, ungefähr so viel. Und ich kannte meine Frau eigentlich so gut wie gar nicht, auch wenn wir 4 Jahre lang schon befreundet waren, bevor wir geheiratet haben. Aber ich wusste, es war die richtige Frau für mich. Wie wusste ich das? Naja, ich konnte keine Liste schreiben, zu sagen, ja, die Kriterien stimmen alle zusammen und Gott hat sie mir zur Seite gestellt und ich habe Frieden darüber und so weiter. Natürlich hatte ich Frieden darüber, aber wusste ich wirklich vor 20 Jahren, dass ich mit dieser Frau mindestens 20 Jahre verheiratet sein werden? Nein, natürlich nicht. Wie viele Menschen haben schon gesagt, oh, das ist der perfekte Partner für mich, Gott hat mir diesen Partner zu meiner Seite gestellt, ich weiß, wir werden glücklich sein bis an unser Lebensende und nach 2 Jahren waren sie geschieden. Was ist geschehen? Wir werden dann heute Abend noch mal ein bisschen drüber sprechen, wenn es darum geht, dass vielleicht manchmal das, was wir uns vorstellen, das, was wir glauben, vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, was wir gerade erfahren. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und so kann es auch in einer Beziehung sein, dass manchmal Dinge daherkommen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und dann dürfen wir wieder lernen, uns neu auszurichten, zu orientieren. Aber das Wichtigste ist, und das darf ich auch immer wieder neu lernen, dieser horizontale Bund mit Gott, damit auch, oder dieser vertikale Bund mit Gott, damit auch der horizontale Bund mit meinem Partner stimmen darf, ist unheimlich wichtig. Und ich bin so dankbar, dass Gott diesen Bund mit mir geschlossen hat, weil ich weiß, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und er hat einen Bund mit mir geschlossen, so wie ich bin. Und wenn wir über Beziehung sprechen, dann geht es genau darum. Ich möchte noch mit uns beten, dann schließen wir auch schon wieder ab. Und wenn es dann noch Fragen gibt, könnt ihr gerne noch vorkommen. Es gibt auch, wie gesagt, diesen Treffpunkt, wo ihr auch hingehen könnt, um zu beten, zu sprechen. Dann könnt ihr das gerne tun. Beten wir noch gemeinsam. Ja, lieber Herr Jesus, wir wissen, dass sich so viele Menschen hier auch sehnen nach einer Beziehung. Und wir wissen, Herr Jesus, dass es oft nicht einfach ist, sich auch auf eine Beziehung einzulassen. Und wir merken auch, dass es dir viel gekostet hat, diese Beziehung mit uns einzugehen. Es hat dir dein Leben gekostet. Du hast den Himmel verlassen. Du hast deinen Vater für einen kurzen Moment verlassen, um mit uns diesen Bund einzugehen. Und dadurch merken wir auch, dass es auch für uns wichtig ist, diese Bereitschaft zu haben, Dinge zu verlassen, um überhaupt uns mal einzulassen auf einen anderen Menschen. Und Jesus, ich danke dir, dass du weißt, was uns oft bewegt im Hinblick zu einer Beziehung. Du kennst die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, du kennst die Verletzungen, die vielleicht schon stattgefunden haben oder auch immer wieder hervorkommen in einer Beziehung. Aber ich danke dir, Herr Jesus, dass es in einem Bund der Beziehung, Bund der Liebe nicht darum geht, dass wir alle miteinander kompatibel sind, sondern dass wir uns lieben, so wie wir sind. Dass wir bereit sind zu vergeben, dass wir bereit sind, geduldig zu sein, dass wir bereit sind zu lieben, weil wir diesen Bund miteinander eingegangen sind. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du den rechten Partner für die Menschen hier schon vorbereitet hast, die sich nach einer Beziehung sehnen. Ich bete aber auch für die Bereitschaft, abenteuerlich zu sein. Denn Herr Jesus, wir wissen sowieso nicht, was vor uns liegt. Und wenn wir heute denken, dass dieser oder jene die perfekte Partnerin oder der perfekte Partner für mich ist, kann das vielleicht in 20 Jahren schon wieder ganz anders sein. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass es nicht darum geht, dass wir alles wissen, sondern dass wir Vertrauen haben dürfen auf dich und du immer das Zentrum bist einer jeder Beziehung. Wir wollen gemeinsam, wenn wir in einer Beziehung leben, an dir festhalten und vertrauen, dass du uns auch immer wieder weiterführst. Ich bete auch für jene, Herr Jesus, die keine Beziehung haben, aber sich eine Beziehung wünschen, dass sie geduldig sind und dass sie auch offen sind. Vielleicht für einen Partner oder eine Partnerin, die überhaupt nicht auf ihrer Liste stehen und trotzdem der perfekte Partner in dem Sinne ist, weil du ihn für ihn oder sie bereithältst. Danke dir, Jesus, für das Abenteuer einer Beziehung. Es ist und bleibt ein Abenteuer, ein Leben lang. Im Bund der Liebe, den du mit uns zuerst geschlossen hast. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Genießt die Sonne ein bisschen.